Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Und zwar, heute habe ich die Irina zu Gast. Sie ist ehemals Selbstdesignerin, mittlerweile ist sie im Talent Acquisition Bereich tätig und zwar bei der Agentur Futurize mit Standorten hier in München, in Stuttgart, in Berlin beispielsweise. Und mit ihr werde ich heute über das Thema sprechen, was ein gutes Designportfolio ausmacht, wie wichtig bei denen bei Futurize Designportfolios sind. Und ja, dementsprechend viel Spaß. Hi Irina, freut mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Samuel, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Ja, ich glaube, es ist momentan ein bisschen schwierig, auch alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Ihr seid ja bei euch, glaube ich, noch im Homeoffice, soweit ich's verstanden habe.
Genau. Alle haben noch die Empfehlung, dass sie zu Hause arbeiten sollen. Allerdings hat auch jeder die Freiheit, ins Büro zu kommen. Jetzt haben wir sogar eine App gelauncht für alle Mitarbeiter, wo man sich eintragen kann, ob man ins Office gehen will, damit die Anzahl der Mitarbeiter nicht zu groß wird, damit die Abstände gehalten werden können. Und Futurize hat sogar den Code freigeschaltet für andere Firmen, weil sie eine App auch schalten möchten für ihre Offices. Aber es ist noch ganz in der Anfangsphase. Also das.
Aber gute Idee. Also hatte ich tatsächlich noch nirgends mitbekommen, dass das irgendwie jemand macht, aber macht eigentlich auch schon Sinn. Also wir sind ja nicht so riesengroß, also auch bei uns im Büro, wir sind Gott sei Dank auch über 2 Etagen. Mhm. Das heißt, es verteilt sich relativ gut, aber wir sind natürlich auch da relativ vorsichtig unterwegs, sind aber Gott sei Dank jetzt auch langsam wieder im Büro und ich muss sagen, es macht einfach mehr Spaß.
Also, ja, das glaube ich.
Wir sind in einem ganz anderen Modus. Vielleicht kurz für die Zuhörer. Ich meine, wir haben ja schon vorher relativ viel Kontakt gehabt, auch abseits des Podcasts jetzt. Und deswegen, ich kenne deinen Background, was du so gemacht hast, aber hol doch mal ein bisschen die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer in dem Fall ab, was so dein Background ist und wie du zu Futurize eigentlich gekommen bist, um dann in den Talent Acquisition Bereich zu gehen.
Mhm. Ja, also meine Geschichte ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien, ich bin in Sofia geboren worden, habe aber als Kind in Frankreich, Belgien, dann Holland später gelebt, bin erst seit 2003 in Deutschland und habe tatsächlich Kommunikationsdesign in Darmstadt studiert, bin also Diplomdesignerin und habe fast 10 Jahre für hauptsächlich große Agenturen und Unternehmen als Art Director gearbeitet. Aber immer in der Werbebranche, auch als Freelancerin teilweise, als Festangestellte, voll Teilzeit, habe alles irgendwie ausprobiert und habe aber irgendwann beschlossen, die Werbewelt zu verlassen. Ich wollte mehr mit Menschen zusammenarbeiten und auch meine Erfahrungen in der Arbeitswelt irgendwie weitergeben und habe die Chance bekommen, in einer ganz kleinen, feinen Personalberatungsagentur zu arbeiten, als Personalberaterin. Und dort war mein Ziel quasi, Designern den Traumjob zu vermitteln, was mir super viel Spaß gemacht hat. Ich habe viele Portfolios durchgeforstet, Interviews geführt, Projekte kennengelernt. Also es war eine super Zeit. Und dadurch habe ich auch Futurize kennengelernt und dachte, dass es eigentlich klingt wie eine super Firma. Von den Themen her hat es mich super interessiert, also das ganze Artificial Intelligence, Machine Learning, Tech, Innovationen, und wollte auch eigentlich lieber so ganze Teams aufbauen oder für die Firma selbst Talente suchen und rauspicken aus der Masse. Und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und jetzt, dass ich Teil dieses super Teams bin. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer Futurize kennen. Ich glaube, leider ist die Firma noch nicht ganz bekannt in Deutschland.
Ich wollte gerade nachfragen, genau. Du hast gesagt, also ich kenne euch natürlich, aber ich glaube, es wäre ein bisschen Kontext, das glaube ich nie verkehrt.
Ja, also Futurize ist eine finnische Firma, also der Headquarter ist in Helsinki. Hat ursprünglich angefangen als klassische Tech- und Softwarefirma im Jahr 2000. Mittlerweile sind wir so um die 650 Mitarbeiter in 7 Büros verteilt in Nordeuropa und auch in Deutschland. Und Deutschland ist eigentlich das zweitstärkste Standbein von Futurize. In Finnland extrem bekannt, in Deutschland leider noch nicht so bekannt, aber ich glaube, das kommt noch. Also super, ja, multidisziplinäres Team von Designern, Entwicklern, Business Advisern, über 44 Nationalitäten. Die Firma arbeitet hauptsächlich an innovative digitale Lösungen, hilft Firmen dabei, den Schritt in die Digitalisierung zu wagen, arbeitet stark beratend zur Seite. In Deutschland gibt es die Firma seit 2010 und das hat in Berlin gestartet. Und mittlerweile gibt es auch Büros in München und in Stuttgart, wie du das erwähnt hast. Ja, und Hauptziel ist es, wirklich nachhaltige Lösungen zu finden. Und was mich besonders gefallen hat bei Futurize, ist hauptsächlich die Kultur. Also es herrscht eine Kultur von viel Verständnis, Transparenz, Vertrauen, super flache Hierarchien. Man legt sehr viel Wert drauf, dass die Leute happy sind, weil man ist überzeugt, dass happy people ist gleich happy projects, happy clients. Es wird viel Wert auf Diversität gesetzt. Und der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht nur intern in der Firma, sondern auch, was die Projekte betrifft. Man kümmert sich um die Kunden. Es ist eine sehr freundschaftliche und liebevolle Art und Weise, in der Geschäftswelt unterwegs zu sein. Also es ist sehr, sehr, sehr menschlich. Und witzigerweise heißt auch Human Resources nicht Human Resources, sondern Human Care, weil man versucht wirklich die Menschen, ja, man kümmert sich umeinander.
Ja, das ist auch ein super spannender Punkt, weil ich auch immer so an den Begriff HR, also es ist natürlich vielleicht manchmal auch Wortklauberei, aber mir gefällt der Begriff auch nicht so zu 100%, weil der Mensch eigentlich mehr, also man ist ja eigentlich keine Ressource, so, wo man sagt, genau. Okay, was ja leider halt auch oftmals das Argument ist, der größte Kostenfaktor ist oftmals Personal etc., aber ja, es ist, glaube ich, Wording macht dann schon auch viel aus, zu sagen, okay, hey, wir leben das auch, da nicht den Mensch irgendwie als Ressource zu sehen, aber auch ansonsten muss ich sagen, genauso ist halt auch mein Eindruck so von Futurize, dass ihr halt auch einfach ein sehr, sehr kulturell, also ein Unternehmen seid, das sehr viel Wert einfach auf die Kultur auch legt, was ich auch so in der Zusammenarbeit an Insights bekommen habe. Was ich natürlich super spannend finde, ist, dass du, vor allem jetzt auch für das Thema Designportfolios, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja, dass du zum einen selbst Designerin warst, also hast selbst wahrscheinlich auch ein Portfolio gehabt oder vielleicht auch mehrere, warst in der Situation irgendwie, dann quasi auf der anderen Seite des Tisches zu sein und zu sagen, okay, ich möchte mich irgendwie mit meinem Portfolio präsentieren oder vielleicht auch benchmarken und dann aber auch auf der anderen Seite zum einen als Personalberaterin, genauso wie es ich ja jetzt eigentlich bin, tätig zu sein und auch einfach super viele Portfolios zu sehen und auch super ein super großes Spektrum auch einfach mal gesehen zu haben. Und jetzt aber als fest quasi im Talent Acquisition Bereich bei Futurize zu sein, bei einer Agentur und quasi dann genau auf der anderen Seite zu sitzen und zu sagen, okay, wer passt eigentlich perfekt zu uns und worauf achten wir irgendwie auch bei einem Portfolio. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir da den richtigen Experten oder habe ich die richtige Expertin mir gegenüber sitzen gerade virtuell. Und ich würde, also mich würde mal interessieren, so als Einstiegsfrage, ich meine, das ist jetzt eine super allgemeine Frage, aber wenn ihr Designer einstellt, was ja relativ häufig vorkommt, ich meine, ihr seid im Design tätig, wie wichtig oder welchen Stellenwert hat bei euch überhaupt ein Portfolio? Ist es ein Muss? Ist das ein Pluspunkt? Wie kann man das bei euch einordnen, wenn man als Designer ein Portfolio?
Ja, also bei Futurize ist es ein bisschen ein spezieller Fall, weil bei uns arbeiten hauptsächlich UX-Designer und Service-Designer, Business-Designer, weniger reine Visual-Designer. Nichtsdestotrotz ist es wirklich sehr wichtig, ein Portfolio zu haben, auch bei diesen Disziplinen. Also ohne Portfolio ist es richtig schwer zu beurteilen, ob jemand wirklich die Expertise mitbringt, die wir brauchen. Es kann in ganz seltenen Fällen sein, tatsächlich, dass ein Lebenslauf reicht, aber das kommt auch nur bei Firmen, wo wir wissen, aha, wenn derjenige mehrere Jahre in dieser und dieser Firma gearbeitet hat, dann kann er nicht schlecht sein. Dann könnte man denen auch eine Chance geben, ein Gespräch zu führen, auch ohne Portfolio. Dann hat man noch das Problem mit NDAs, also ganz viele Kandidaten von uns arbeiten auch für Automotive-Firmen oder irgendwie Pharma, wo man wirklich nichts, gar nichts zeigen darf. Da hat man auch vollstes Verständnis. Allerdings ist es richtig schwer, wieder zu sagen, ja, ist der gut oder nicht. Und da hilft es manchmal auch ganz einfach, private Projekte reinzutun. Das ist auch vollkommen ausreichend, solange man sieht, was der Designer kann. Bei UX-Projekten sind natürlich die Visuals ein bisschen anders. Also bei UX-Designern findet man ganz oft Wireframes, Sitemaps, irgendwie User Journeys oder Post-its sogar, also eigentlich alles, was uns dabei hilft zu sehen, wie tickt jemand, wie arbeitet der, wie geht er an die Sache ran, ist schon ja ein guter Anfang, sag ich mal, um weiterzukommen. Und dann noch bei UX-Designern, worauf ich selber auch ganz gerne achte, ist, ob man sich schnell durchs Portfolio findet, also ob man kurz und knackig erzählen kann, worum es geht, Bullet Points oder irgendwie ganz kurze Texte, lange Texte liest niemand, also wenn man ganz kurz überfliegen kann und sagen kann, ja gut, das ist ein komplexes Projekt, das hat er gut gemacht, sieht alles fein aus, sauber, verständlich, dann ja, dann hat man gute Chancen, auch weiterzukommen.
Weil das ist nämlich ein super interessanter Punkt, weil du meintest ja, so viel Text liest niemand. Aber die Situation, die ich halt auch, der ich halt ziemlich oft auch begegne, ist, dass halt Leute sagen, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben beispielsweise kein Portfolio. Also entweder, dass die Leute sagen, hey, ich kann kein Portfolio machen, es sind super viele NDA-Sachen, die ich gemacht habe und ich bin jetzt auch nicht so im Visuellen irgendwie tätig, ich bin eher vielleicht im konzeptionellen oder vielleicht sogar im strategischen Bereich tätig, wo man auch einfach, wo auch ein Bild zum Beispiel nicht so aussagekräftig ist und wo ich dann aber auch immer sehr gerne sage, hey, pack doch einfach eine kurze Projektbeschreibung mit rein. Also wo man sagt, wo man einfach sieht, okay, was sind die Kompetenzen, wie war das Projekt-Setup, ohne jetzt irgendwie den Kunden zu nennen, aber woran hat man gearbeitet, was war die eigene Contribution bei dem Projekt. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, genau das Gegenteil zu dem, was du jetzt irgendwie meintest, wo du sagst, hey, je einfacher und cleaner das gemacht ist, desto besser ist es eigentlich. Deswegen wäre jetzt meine Frage, ist das, also wenn man jetzt kein Portfolio hat und sich ein neues Portfolio macht oder irgendwie sein altes überarbeiten will, würdest du dann sagen, lieber kürzer, kurz und knapp, vielleicht 2-3 Punkte, ich war für den Part im Projekt tätig oder für den Part im Projekt tätig, weil man den Text gar nicht so liest und mitnimmt?
Ja, also ich glaube, kürzer ist immer besser. Es liegt einfach daran, dass die Portfolios nicht nur die Leute aus dem Talent Acquisition Management angucken, sondern die werden auch weitergereicht und die meisten Leute aus den Teams haben einfach keine Zeit, sich lange damit zu befassen, leider. Also ich würde mir was durchlesen, weil das einfach mein Job ist, würde wahrscheinlich auch eine Empfehlung schreiben oder sagen, hey, schau dir das mal an. Aber im Großen und Ganzen haben das die Leute lieber einfacher und schneller. Es klingt vielleicht doof, aber es ist so, das ist auch ein bisschen auch vielleicht der Grund, warum PDFs oft besser ankommen als Webseiten, weil manche Webseiten, da muss man sich durch Navigationen kämpfen, dann funktioniert mal irgendwas nicht und muss vor- und rückwärts schalten und man bekommt nicht auf, einfach, beim PDF scrollt man einfach runter und hat innerhalb von einer Minute schon der erste Eindruck, passt es oder passt es nicht. Bei Projektbeschreibungen ist es natürlich super, wenn man schreibt, ja, mein Part war das und das, weil ich hatte auch Leute zum Interview, wo auf einmal rauskam, dass nur die Buttons vom Designer stammen und der ganze Rest von jemand anders. Also das ist wichtig zu sagen, wahrscheinlich, also am besten einfach Aufgabe kurz erklären, Lösung und welche Aufgaben man dabei hatte. So. Und unterstützt mit visuellen Beispielen. Das ist eigentlich am einfachsten und schnellsten. Und damit man wirklich gut punkten kann, nochmal, noch vielleicht ein Tipp. Am besten, ja, nicht mehr als 25, 30 Seiten Portfolio. Immer mit einem super Beispiel anfangen, in der Mitte so vielleicht die mittelmäßigen Sachen einpacken, wenn man sie zeigen will, und ganz zum Schluss wieder was Bombastisches, damit man wirklich einen guten Eindruck erweckt. Vielleicht, was ich immer mitgebe, ist am besten das reinpacken, worauf man auch Lust hat. Also wenn man genau weiß, was man machen will, am besten die Sachen im Portfolio reinpacken, die am meisten Spaß gemacht haben. Weil wenn zum Beispiel jemand Banner hasst und keine Banner mehr machen will, dann sollte er am liebsten keine Banner in sein Portfolio reinpacken. Klar, es ist ein Plus, dass jemand da Erfahrung mitbringt, aber es besteht das Risiko, dass jemand sagt, ah, der kann Banner, gut, dann können wir ihn für das und das einsetzen. Also es ist am besten den Fokus drauf legen auf das, was man am liebsten macht und am besten macht. Und alles andere sparen. Große Namen, jetzt große Firmennamen sind nicht so wichtig wie gute Beispiele, gute visuelle und konzeptionelle Beispiele.
Das sind so, also du sprichst so viele Punkte an, die super spannend sind. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also um mal diesen letzten Punkt aufzugreifen, gebe ich tatsächlich auch immer mit, so das Thema, wenn ich halt gefragt werde, hey, was hältst du von meinem Portfolio, und ich weiß nicht genau, welche Projekte soll ich reinpacken, dann sage ich auch immer, am besten das, was einem vielleicht doch am Herzen lag, wo man sagt, okay, das sind eigentlich auch, waren meine Lieblingsprojekte, das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil das halt tendenziell tatsächlich auch die Projekte sind, die man zum einen meistens am besten gemacht hat, und zum anderen, glaube ich, auch am besten, die sind am besten im Kopf geblieben, und ich glaube, die gibt man dann auch am besten wieder im Portfolio. Das sind halt so der Punkt. Was du schon angesprochen hattest, und zwar maximal 25, also so als Richtwert, so, also dass man es einfach nicht zu lange macht.
Also 25, 30, meinetwegen auch 35, aber ab 60, glaube ich, wird es schon lang und problematisch auch für die Mailbox, und es macht keinen Sinn.
So ein Problem mit der Mailgröße. Aber da ist halt immer dann die Frage, die ich mir, oder halt, die sich bestimmt auch viele stellen, würdest du sagen, dass man eher viele Projekte reinpacken soll, damit man vielleicht als Unternehmen halt einfach auch einen breiten Einblick bekommt, oder dass man lieber sagt, hey, ich habe drei Projekte, da habe ich, die waren top, die spiegeln wieder, was ich kann, zack, ich mache nur drei Projekte rein, meine drei größten, meine drei liebsten, oder ist es schon sinnvoller zu sagen, ach, ich habe hier noch was gemacht und da, und dann man irgendwie 9 oder 10 Projekte reinpackt, die vielleicht auch nicht so groß waren, aber wo man sich vielleicht ein breiteres Bild machen kann?
Ja, ich glaube, das hängt davon ab, für was für eine Position man sich bewirbt. Also wenn es eine Juniorstelle ist, dann reichen wahrscheinlich auch drei Projekte. Also viele bewerben sich ja auch mit ihren Uni-Projekten, das ist vollkommen okay. Wenn man sich schon für eine Seniorstelle bewirbt und nur drei Projekte zeigt, dann kann man sich schon denken, hat er in den letzten 6, 7 Jahren nicht mehr geschafft als das, was ein bisschen fraglich ist. Also man muss schauen, um was es genau geht, und da beurteilen, wie man das macht. Aber ich hatte tatsächlich einen Kandidaten, den habe ich in meiner letzten Stelle vermittelt. Er hatte nur private Projekte drin, also er war angestellt in einem, ich glaube, Online-Shop, und sein Portfolio bestand nur aus Apps, die er sich selber irgendwie ausgedacht hat. Aber super präsentiert, super Visuals, klasse, so ein paar Screens untereinander mit Pfeilen, das führt zu dem hier. Also richtig gut gemacht. Und den habe ich in einer sehr guten Firma hier vermittelt, ohne Probleme. Also alle haben sich um ihn geschlagen. Und kurze Zeit später ist er als Senior UX Designer bei BMW eingestellt worden. Also sowas gibt's auch.
Okay.
Also es ist wirklich eine Frage der Präsentation. Es geht wirklich. Also große Kundennamen muss man nicht präsentieren, viele Projekte muss man nicht präsentieren. Solange man die Qualität sieht und spürt, kann es auch mit weniger klappen.
Ist der Name quasi das ist quasi gar nicht so wichtig, ob ich jetzt sage, okay, hey, ich habe hier eine App für BMW gemacht, oder hey, ich habe hier irgendwie einen Konfigurator für Mercedes gemacht, oder dort war ich im Webbereich für Zalando tätig, ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern eigentlich eher die Qualität und den Beitrag, den man geleistet hat bei einem Projekt.
Ja, würde ich sagen. Also klar, wenn man für große Kunden große Sachen gemacht hat, ist es immer ein Plus. Aber es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man keine im Portfolio hat.
Ah, okay. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass es angenehm ist, wenn man so ein Portfolio durchgeht. Es ist eins führt zum anderen. Man muss sich irgendwie groß nachdenken und sich überlegen, okay, was gehört jetzt wozu? Ich hatte nämlich, also zu dem Punkt, nämlich ich hatte das letzte Mal auch eine Kandidatin, wirklich super sympathisch, super spannend, und die hat, ihr Portfolio war halt sehr ausgefallen, aber es hat eine Story erzählt. Und was denkst du, wie viel Story ist okay, dass man sagt, okay, irgendwie ich baue da irgendwie eine Geschichte drumherum, das ist alles zusammenhängend, oder stört sowas eher? Oder ist eher so, dass man sagt, okay, hey, liste mir einfach die Projekte auf mit den wichtigsten Punkten?
Nee, eine Story ist eigentlich immer gut, weil da wird man so mit einer leichten Hand durch das ganze Portfolio geführt, zeigt auch eine gewisse Kreativität, dass man auch anders seine Arbeit zeigen kann. Ich würde nicht sagen, dass es negativ ist. Also jetzt für Futurize ist die Persönlichkeit sehr wichtig, weil die Kultur muss stimmen, damit man ja bei uns, damit man sich auch wohlfühlt bei uns. Aber ich finde, das ist auch ein super Test seitens der Kandidaten, ob die Firma überhaupt zu einem passt oder nicht. Ich hatte einen Kandidaten, der hatte auf der ersten Seite, hatte sich irgendwie in einer Landschaft montiert und man hat seinen nackten Po gesehen. Und ich dachte ja, puh, mutig, lustig, also für mich vollkommen okay, aber ich meine, für einen großen Konzern, da man weiß ja nicht, dann, bei wem die Werbung landet. Und da kann man auch sagen, ja, wenn die nicht drüber lachen und drüber hinwegsehen können, dann ist es auch nichts für einen, der diesen Humor hat. Also das ist auch so, wenn man jetzt nicht super dringend auf Jobsuche ist oder man sich wirklich umschaut und das passendste Angebot finden will, dann kann man gerne auch die Firmen dadurch testen, wenn man ein bisschen provokanter ist.
Das ist auch so ein Thema, da habe ich letztens auch mit einem guten Freund von mir drüber gesprochen, der nämlich momentan so in den letzten Zügen seines Masters ist und eben auch halt momentan so an Bewerbungen schreiben ist, und dann kommen halt auch immer so ein bisschen die Fragen, weil die Leute halt dann, dadurch, dass mein bekannten Freundeskreis halt auch weiß, okay, ich bin halt im Recruiting-Bereich tätig, dann kommen halt immer die Fragen, also halt wird man halt dann gefragt, hey, wie ist es eigentlich und so weiter, obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht alles, und ich glaube, es kommt auch immer halt dann auch einfach auf die Person und aufs Unternehmen an, dass es passt. Es gibt ja auch in dem Sinne nicht die perfekte Bewerbung, wo ich jetzt sage, hey, ich habe hier eine Vorlage, so müsst ihr es machen. Aber die Diskussion dreht sich dann auch immer um den Punkt, hey, wie viel Persönlichkeit ist okay für ein Portfolio oder für ein CV? Und ich glaube, in der letzten Zeit oder halt jetzt, dass es auch einfach immer mehr dazu geht zu sagen, hey, das Ganze halt einfach persönlich halten und nicht irgendwie so dieses, nicht immer dieses ganz klassische, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit zeige ich Ihnen A, B, C, D, sondern ich glaube, ein bisschen Persönlichkeit, entweder es catcht oder es catcht halt nicht, aber dann weiß man, glaube ich, auch, wo man halt auch hinpasst.
Ja, aber ich glaube, in den meisten Fällen catcht es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine klassische Bewerbung mit viel Blabla besser annimmt, als was eher persönlich gehalten wird. Von daher ist es immer gut, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, vielleicht ein bisschen tiefer graben, in die Webseite irgendwas rauskramen, was Interessantes im Motivationsschreiben reinpacken. Also dass man sieht, dass man wirklich keine Massenbewerbung rausgeschickt hat, sondern dass man wirklich Lust auf das Unternehmen hat. Und das macht immer einen guten Eindruck, wenn man gut vorbereitet ist und sich ein bisschen schon auskennt.
Das glaube ich nämlich auch. Also und da finde ich es auch immer klasse von Bewerbern, dass wenn geht es halt darum, jetzt vor allem viel auch bei Freelancern, die dann sagen, hey, ihr habt ja noch mein Portfolio von vor 4 Wochen. Und ich dann sage, ja, das kann ich halt gern hernehmen, wenn das noch aktuell ist, um dich beim Kunden vorzustellen. Und dann finde ich echt, ist immer am angenehmsten, wenn dann der Bewerber sagt, nee, Quatsch, warte, ich mache noch ein Portfolio fertig extra für das Unternehmen. Mhm. Ich glaube, also kann mir vorstellen, dass es ziemlich gut ankommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, also gut, wenn unser Firmennamen im Portfolio stehen würde, würde ich es, glaube ich, ein bisschen seltsam finden, so ehrlich gesagt. Aber das ist ein guter Punkt, das wollte ich auch eventuell ansprechen. So wie ich gesagt habe, also am besten das reinpacken, was man mag. Aber außerdem ist es sehr gut, wenn man das Portfolio auch dem anpasst, auf die Stelle anpasst. Das heißt, wenn es ein UX-Job ist und man hat so eigentlich so einen gemischten Background, wie ich den früher hatte, Arts Director, also hatte ich eigentlich von allem, was so digital ist, ein bisschen was. Aber wenn es ein UX-Job ist, am besten UX-Jobs reinpacken und alles andere Print-Sachen und so weiter raushauen. Wenn es ein Print-Job ist, nur Print-Jobs. Branding, nur Branding. Also, dass man wirklich sagt, dass derjenige spezialisiert in dem Gebiet ist. Das ist witzigerweise, glaube ich, was sehr deutschlandtypisch ist, weil ich merke, aus dem Ausland kommen mehr Bewerbungen rein, die viel durchmischter sind. Also ein Arts Director hat auch viel Frontend-Development-Erfahrung und hat auch irgendwie, keine Ahnung, schon ein bisschen Apps programmiert. Aber in Deutschland sucht man wirklich konkrete Profile. Und ich hatte mal einen Fall, wo ich mich ein bisschen geärgert habe. Musste ich einen App-Designer suchen und ich habe einen geschickt, der eigentlich nur Webseiten gemacht hat, aber responsive Webseiten, also wirklich auf allen Geräten und so weiter. Und dann kam die Aussage zurück, ja, der ist mir zu weblastig. Da dachte ich, ja, mei, ob es jetzt eine Webseite ist, die responsive ist oder konkret eine App, ist es eigentlich wurscht. Ein Designer kann es machen. Aber es gibt so Leute, die sehr, sehr eng, alles sehr eng sehen. Und da ist man auf der sicheren Seite, wenn man tatsächlich für jeden Job ein Portfolio hat. Also für Print-Jobs, auch wenn man irgendwie, wenn es einem egal ist, ob man jetzt Print oder Online macht, am besten ein Print-Portfolio, ein Online-Portfolio, gerne was mischen, wenn es irgendwie eine gemischte Position ist. Aber genau, alles der Stelle anpassen, die man anstrebt.
Das ist genau, also ich glaube, das ist wirklich kein Einzelfall. Und ich weiß nicht, ob das so ein typisch Deutschland-Thema, will ich jetzt schon fast sagen, ist, weil ich glaube, dass wir hier sehr, sehr gerne Sachen sehr konkret einordnen und sehr konkret regeln. Und deswegen, kann ich mich super mit identifizieren mit der Situation, wo es dann heißt, und der hat das Projekt, also super viel erfahren und dann heißt es, ah nee, aber der hat nur ein App-Projekt und der muss mindestens zwei App-Projekte gemacht haben, damit wir, so, das wird dann immer in so harten Fakten festgemacht, wo ich mir so denke, ihr habt hier ein traumhaftes Profil von einem traumhaften Designer, der hat super Bock bei euch anzufangen, wieso wollt ihr nicht einfach mal mit ihm sprechen? Und genau, wenn es im Zweifelsfall nicht passt, dann kann man, also das ist immer super, super ärgerlich auch für beide Seiten, aber ja, wie du schon gesagt hast, man könnte dann in dem Fall natürlich mit einem noch mehr angepassten Portfolio das Ganze vielleicht wieder ein bisschen wettmachen oder halt ins rechte Licht rücken. So, das wollte ich sagen. Wie ist es eigentlich mit so persönlichen Themen im Portfolio? Also wir hatten ja schon mal kurz über diese Thematik Story gesprochen, dass es eigentlich schon ganz angenehm ist, wenn es einfach leicht zu lesen ist und man nicht nur so Projekte hat. Ich vergleiche das immer mit so einem, weiß ich nicht, es gibt ja wirklich nur theoretische Sachbücher und dann gibt es so Bücher, die einfach so auch einfach was erzählen und gleichzeitig irgendwie Wissen vermitteln. Das finde ich bei Portfolios ähnlich angenehm. Aber wie ist es mit wirklich persönlichen Themen, mit Soft Skills etc.? Weil natürlich im Portfolio, man spricht über das habe ich dort gemacht und das habe ich dort gemacht, das war mein Input. Habt ihr oft Portfolios, wo auch der Designer auch irgendwo seine, sag ich mal, vielleicht persönliche Herausforderungen im Projekt mit reinpackt, wo er sagt, okay, hier an der Stelle gab es das und das Problem vielleicht und das war eine Herausforderung, weil, aber ich habe es gelöst auf die und die Art.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall super. Also ich finde es auch sehr lobenswert, wenn mal auch was Negativeres geschrieben wird, wenn irgendwas nicht ganz gut geklappt hat oder dass man daraus ein Learning gezogen hat. Das spricht auch für den Kandidaten auf jeden Fall. Aber wenn du so persönlichen Input sagst, Soft Skills, ja, das ist alles, es kann alles eigentlich Vorteile mitbringen. Zumindest sehe ich das. Ich weiß nicht, ob das wirklich jede Firma so sieht, aber ich denke, jede Erfahrung kann eigentlich nur einen positiven Impact haben. Also meinetwegen, wenn man irgendwie Snowboard fährt oder in der Malerei tätig ist oder sowas, es kommt vielleicht ein Projekt, wo man das auch einsetzen kann oder man ist noch motivierter dabei. Es gibt ja Agenturen, die sich nur auf Sportthemen spezialisiert haben. Die nehmen nur sportbegeisterte Kandidaten auf und wenn da irgendwie im CV nicht drinsteht, dass man gerne surft oder so, dann ist es schon ein Negativpunkt. Also es schadet nicht. Man sollte es natürlich nicht überfüllen, irgendwie eine ganze Seite voll mit irgendwelchen Hobbys oder so.
Ja, ja, ja.
Aber man bekommt auch ganz gut, finde ich, so ein Feeling, was für ein Mensch dahinter steht. Also es ist ja unterschiedlich, wenn jemand Fußball und Motorräder mag und dann jemand anders, der ja Surfen und Snowboard mag. Also man bekommt sofort irgendwie einen Eindruck, wer oder was steht dahinter.
Ja, das ist auch so eine Sache. Da hatte ich nämlich ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, das war vor einigen Folgen auch, einen Freelancer tatsächlich zu Gast. Und da ging es ums Thema Personal Branding. Und ich glaube, das ist auch, schlägt so in die ähnliche Kerbe, wo man einfach sagt, hey, ein Bewerber bleibt doch einfach mehr in Erinnerung. Und ich meine, im Endeffekt ist auch dieser ganze Einstellungsprozess sehr viel, zum einen halt Cultural Fit, aber das spielt auch einfach eine sehr große persönliche Komponente mit rein. Ich denke, das kann man nie so komplett objektiv betrachten, auch wenn man sich da bemüht. Und ich glaube, wenn man da einfach so selbst, wenn man es schafft, im Portfolio eine zusammenhängende Story zu erzählen und ein bisschen ein Bild davon zu vermitteln, wie man ist, wie man designt, wie man arbeitet, welche Skills man mitbringt, ich glaube, das ist so das Erstrebenswerteste, sagen wir mal so. Deswegen, ja, hört euch da gern nochmal die Personal Branding Folge an der Stelle Werbung für den eigenen Podcast. Eine Sache, die ich auch noch sehr spannend fände, auch einfach aus dem Grund, dass du halt aus der Unternehmenssicht jetzt vielleicht auch ein bisschen drauf blickst, was darf deiner Meinung nach in so einem Portfolio auf gar keinen Fall fehlen? Und was ist aus deiner Erfahrung nach super oft in Portfolios, wo du aber sagst, wieso packt es jeder rein? Das braucht man doch gar nicht. Oder das ist doch gar nicht so interessant.
So, No-Go würde ich jetzt von meiner Sicht aus nicht sehen. Also wenn es gibt Portfolios, die wirklich leider sehr, sehr schlecht sind. Da fragt man sich an jeder Stelle so, uff, würde ich das tatsächlich zeigen? Aber das sind wirklich seltene Fälle, wo ich glaube, das kommt
nicht so oft vor.
Nee. Ja, was rein sollte, ist auf jeden Fall das Lieblingsprojekt, egal ob es ein privates Projekt war oder in einer Firma. Wenn man Awards hatte, auch auf jeden Fall reinpacken, auch wenn man die nicht, wenn man die Projekte vielleicht nicht so gerne gemacht hat, aber das spricht für einen. Also vielleicht bin ich ja auch so, ich bin kein Typ, der sehr, also ganz klar einen Strich zieht und sagt, das geht gar nicht.
Yeah.
Also ich bin
ja,
eher vielleicht jemand, der eine Chance gibt und sich alles ganz genau anguckt. Von daher bin ich vielleicht die Falsche, die.
Ach du, weil ich, woran ich halt immer denke, oder was ich halt echt auch sehr oft sehe, was ich mir aber denke, wieso macht das jeder? Und zwar, das ist, wenn, geht halt auch eher um die äußere Form, wo wir auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben. Aber wenn das einfach ganz wirr links und rechts ein Bild und dann hier wieder Text und hier und ey, nichts ist irgendwie bündig und passt zusammen. Und es ist ja gar nicht so viel Arbeit. Aber allein das, man muss jetzt nicht irgendwie super sein InDesign irgendwie aufmachen und dann ein Pixel-Perfect-Portfolio basteln. Aber ich weiß nicht, vor allem bei super vielen Leuten, die halt sehr viel halt auch über Empfehlungen und so bisher gemacht haben, die halt einfach auch noch nicht den Need hatten, irgendwie ein Portfolio zu haben, gibt's ja auch oft, die packen einfach, schmeißen einfach alles in eine Word, links und rechts und ohne Form und Ding. Und das finde ich halt leider ein bisschen schwierig, weil da könnte man mit so wenig Aufwand noch so super viel aus dem Portfolio rausholen.
Das stimmt, ja. Ja, mir fällt auch ein No-Go ein, jetzt wo du es sagst. Wenn man so einen Google Drive-Link schickt mit 20 unterschiedliche PDFs, JPEGs, mal hier ein Bild, da ein Bild, das geht wirklich nicht. Man hat einfach keine Zeit, sich da durchzuklicken und es kostet nicht so viel, was im InDesign zusammenzulegen. Oder wenn man die Bilder ganz klein zeigt, das ist auch, hatte ich auch mal ein paar Mal, wenn man so ein Mockup hat mit ein paar Screens, wo man das die Webseiten rein montiert, hatte ich das tatsächlich oft, dass die wirklich mini klein auf dem Querformat irgendwie rechts platziert werden und links ganz viel Text. Und da sieht man das gar nicht. Manchmal verlinken sie auch die Webseiten, was auch ungünstig ist.
Das ist nämlich auch so ein Thema, das hast du vorhin auch nämlich schon ganz kurz drüber gesprochen und so ein bisschen die Frage, sag ich mal, vorweggenommen. Und zwar dieses Thema PDF oder Website, weil es gibt ja total viele Designer oder halt auch einfach Kreative, die ihre eigene Website haben, was ich auch super klasse finde. Also die sehen ja meistens dann auch perfekt aus und man sieht, dass viel Arbeit dahinter steckt. Aber immer wenn dann von mir so die Frage kommt, hey, könntet ihr vielleicht halt die Website mal irgendwie in ein Portfolio packen, einfach aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, dass halt das einfach einfacher ist, weil es geht auch, es wird von euch halt vom Talent Acquisition angeguckt, es wird von mir wahrscheinlich als, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit als Personalberater beziehungsweise Recruiter angeguckt, dann geht's in die Fachabteilung, dann geht's vielleicht noch zu einem Entscheider, der ganz am Ende dann sagt ja oder nein und ja, deswegen ist es auch einfach ein Portfolio, das schickst du weiter oder man macht es auf, man scrollt kurz durch und kriegt den ersten Eindruck und dann kann man sich's näher angucken. Und bei einer Website ist immer, man brauchst dann wieder, musst auf jeden Fall Internetverbindung haben etc. Also das ist echt so ein Thema, was sehr schwierig ist.
Ja, es gibt, eigentlich haben beide Vor- und Nachteile. Also beim PDF, klar, jetzt mit den Datenschutzrichtlinien darf man ja nichts länger als 6 Monate behalten. Aber früher, glaube ich, war das der Fall, wenn man ein PDF hatte, das vor 2 Jahren geschickt wurde, war das nicht mehr aktuell. Und dann klickt man auf die Website und da hat man bessere Chancen, irgendwas Aktuelles zu sehen. Mittlerweile ist es jetzt nicht so so ein Thema, weil man sowieso alles neu anfragen müsste. Es gibt aber auch Firmen, die Sachen tatsächlich ausdrucken, was ich sehe keinen Sinn darin, besonders bei digitalen Projekten, sie auf Papier zu sehen. Aber bei größeren Firmen ist es tatsächlich so. Also deshalb ist wieder ein PDF ein bisschen praktischer. Dabei sollte man achten, dass vielleicht nicht alles weiß auf schwarz ist oder irgendwie hellgrau auf dunkelgrau, damit man, weil ja, ist ein bisschen schwierig zu lesen aufs Papier. Aber die meisten Firmen schauen sich trotzdem, hoffe ich, auf dem Bildschirm an.
Ja, es ist dann auch immer so ein Thema mit, wie du schon gesagt hast, auch mit der Größe von so Dateien. Selbst wenn es manchmal einfach nur 25 Seiten, finde ich auch eigentlich schon relativ umfangreich. Also kriegt man auch immer schon einen ganz guten Einblick. Aber wenn dann so, es ist super hochauflösende Bilder drin sind und super hochauflösende Designs, was ich halt super klasse finde, weil natürlich als Designer hast du natürlich auch irgendwie einen Anspruch an deine Arbeit. Aber wenn ich halt ein Portfolio habe, das irgendwie dann, weiß ich nicht, teilweise bis zu 100 MB hat oder so, das bekomme ich halt, das bekomme ich nicht geschickt. Also das nimmt mir kein Mailprogramm und dann, deswegen, da bin ich echt immer ganz froh, wenn man sich so, ich glaube, unter der 30 MB-Grenze bewegt, dann sind halt die Bilder nicht in Ultra-Auflösung, aber es ist einfach einfacher zu handhaben und das muss man, glaube ich, auch einfach sehen, dass man Portfolio ist auf der einen Seite natürlich das Portfolio selbst, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Umgang damit. Also wie einfach macht man es den Leuten, das anzugucken, das aufzumachen, durchs Portfolio durchzuschauen. Und es ist nicht all about the content. So, also es geht nicht nur darum, was drin ist, sondern auch zumindest jetzt aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie das wie es jetzt für dich ist.
Also ich hatte tatsächlich, vielleicht ist es auch der Designer in mir, die Fälle, wo es sehr verpixelt war und ganz viele Störungen in den JPEGs waren und mich, mein Auge wird ein bisschen gestört und aber ich sehe es auch komplett ein, dass man es komprimieren muss, um es zu verschicken. Von daher bin ich ja voll deiner Meinung. Also eigentlich muss man gucken, dass die Datengröße nicht zu sehr ins Extreme fällt, dass man es auch per E-Mail verschicken kann. Und viele, viele Bewerbungsformulare haben ja auch eine gewisse Begrenzung. Also ist man eher auf der sicheren Seite, wenn man, denke ich mal, sogar unter 20 MB.
Macht das Handling auch einfach einfacher. Also das ist einfach so. Wir haben jetzt super viel über Portfolios an sich gesprochen. So, was muss rein oder was? Ich meine, es ist natürlich auch hier nicht der heilige Moodboard-Podcast, der irgendwie die perfekten Design-Portfolios euch vorschreibt, aber so aus deiner beziehungsweise aus unserer Sicht, was ist gut, dass man drin hat, was ist vielleicht nicht so optimal. Aber um vielleicht mal den Designer-Background, als du halt hands-on auch dran warst an solchen Themen, mal ein bisschen rauszukitzeln, angenommen, es hört gerade irgendwie jemand zu, hatte vielleicht noch nie irgendwie, hat noch nie irgendwie ein Portfolio gebraucht, einfach weil sehr viel über Empfehlungen ging oder lange Projekte oder man war einfach lange in der Festanstellung. Wie war das bei dir? Wo hast du angefangen, ein Portfolio zu machen oder wie hast du angefangen und wie würdest du es vielleicht anderen Leuten empfehlen, die irgendwie sagen, hey, ich will jetzt ein neues Portfolio machen oder ich will jetzt überhaupt mal mein Portfolio angehen. Was würdest du so empfehlen quasi als Vorgehensweise?
Ja, ich würde mir auf jeden Fall andere Designer angucken. Ich glaube, Behance ist eine super Seite dafür, weil viele auch tatsächlich so Long One-Pager gestalten, wo man super sehen kann, wie man ein Projekt runterbrechen kann mit guten Visuals. Pinterest habe ich auch schon schöne Sachen gesehen, wie man Seiten gestalten kann. Wie man das jetzt aufbaut, ist eine Frage der Position, für die man sich bewirbt. Also wenn es, ich würde die Sachen thematisch unterteilen. Wenn es jetzt ein gemischtes Profil ist, dann Printprojekte auf einer Seite, Onlineprojekte auf der anderen. Allerdings ist da die Schwierigkeit, wenn man ein Projekt hat, das beides beinhaltet. Wenn es eine Kampagne ist, die irgendwie über Print und Online ging, dann am besten die ganze Kampagne zeigen, also nicht aufbrechen mittendrin im Portfolio. Gerne einen einheitlichen Look, gerne so ein CI erstellen für sein Portfolio, wo die Paginierung sein soll, welche Schriften, Überschriften und so weiter. Aber das ist ganz klar, das sollte eigentlich jeder Designer schon sich selbst denken, dass es so sein sollte. Es gibt aber auch Portfolios, wo jede Seite anders aussieht. Das kann auch ganz cool aussehen, mit ganz vielen unterschiedlichen Mockups oder Szenen. Kann man auch machen, solange irgendwie das Look and Feel insgesamt stimmig ist. Und wenn das der Lebenslauf auch dazu passt, finde ich es auch eigentlich eine runde Sache, wenn das stilistisch in der gleichen Art und Weise präsentiert wird. Ich hatte zum Beispiel meinen Lebenslauf witzigerweise als Infografik erstellt. Dadurch, dass ich so viel in so vielen Ländern war und auch nach dem Studium an so vielen, ich habe bei der Telekom gearbeitet, dann parallel in zwei kleinen Agenturen, dann als Freelancerin und irgendwie Teilzeit fest angestellt. Und ich dachte, boah, es ist wahnsinnig verwirrend, wann ich wann und wie lange war. Und es gab ganz viel positives Feedback darüber. Also kann man auch machen. Mittlerweile habe ich es auch ein paar Mal gesehen, ist auch ganz witzig. Da zeigt man auch wieder mal seine Infografik-Skills und Illustrations-Skills.
Ja, du, ich meine, das ist, als Designer ist es natürlich nicht verkehrt. Du, dazu noch vielleicht zwei Punkte, und zwar das eine ist, du hast mal kurz mal CV angesprochen. Da haben wir noch, also haben wir, es macht vielleicht auch Sinn, da mal kurz drüber zu quatschen, und zwar wie wichtig ist das, sag ich mal, im Vergleich zum Portfolio, weil dort steht ja meistens in Anführungsstrichen nur drinnen, was man bisher gemacht hat und weniger, was man an Skills quasi mitbringt. Also kannst du da irgendwie eine Gewichtung geben oder kommt es auch immer darauf an?
Ich glaube, es ist eher so, dass der Lebenslauf fast gleich viel Wert hat wie das Portfolio. Also das bei Designern ist es, Designer haben es schwer, weil die müssen irgendwie beides bei der Bewerbung, genau. Und ich weiß, dass ein Portfolio auch super viel Zeit kostet. Aber der Lebenslauf ist auch recht wichtig, klar. Also für uns ist es wichtig zu sehen, wie lange jemand irgendwo geblieben ist. Das ist so ein Punkt. So, ich glaube, Lücken im Lebenslauf sind nicht so schlimm, wie wenn jemand sechs Jobs gewechselt hat und überall 3-4 Monate geblieben ist. Das ist schon mal so ein Yellow Flag, wie man das nennt. Von daher ist der Lebenslauf tatsächlich wichtig. Und gute Agenturen sind natürlich immer ein Plus weiterhin. Es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn jemand nur in kleine Agenturen unterwegs war. Wenn sein Portfolio stark ist und man sieht, dass er auch viel lernen will und sich weiterentwickeln will, ist vollkommen okay. Aber gute Agenturen sind quasi ein Anzeichen, dass er schon mehrmals geprüft wurde, durch das Sieb gegangen ist und ausgewählt wurde, wahrscheinlich von vielen Kandidaten, weil für gute Agenturen bewerben sich auch ganz viele Kandidaten. Von daher, ja, ist der Lebenslauf auch sehr wichtig. Wenn man eine Lücke hat, kann man es gerne, also viele, ich merke es mittlerweile, machen das, schreiben nur die Jahre auf, von 2002 bis 2003 und dann weiß man nicht, waren es jetzt 6 Monate oder waren drei Monate, wie lange war das? Also ich würde sagen, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man die Monate aufschreiben sollte. Sonst wird wahrscheinlich gerne nachgefragt, wann war das genau? Ja, wenn man mal eine Weltreise gemacht hat oder irgendwie ein paar Monate auf Jobsuche war, ist es vollkommen normal und okay. Das, zumindest sehe ich das nicht als irgendwas Negatives, wenn man eine Lücke hat.
Na, ja, es muss ja nicht immer alles kerzengerade verlaufen. Also da kann ich ein Lied von singen. Ich habe mein Studium beispielsweise nicht fertig gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht früher so ein K.O.-Thema gewesen wäre. Aber das glaube ich, ist, wenn man vernünftig erklären kann, warum, und jetzt nicht irgendwie sagt, weiß ich nicht, musste abtauchen, ein halbes Jahr, ist, glaube ich, halb so wild. Du hast gerade eben auch mal kurz gesagt, dass es immer nicht verkehrt ist, wenn man schon mal irgendwie bei einer größeren Agentur war. Und vielleicht auch als Freelancer oder im Portfolio, vor allem als Freelancer wahrscheinlich interessant, angenommen, man steht jetzt vor der Entscheidung, man hat zwei Projekte irgendwie anstehen. Das eine ist vielleicht irgendeine namhafte Agentur oder eine Industriekunde, wo man sagt, ist ein Name, ist aber vielleicht nicht so das, was ich zu 100% machen würde oder wo ich mich zu 100% wohlfühlen würde. Und dann hat man im Vergleich dazu, jetzt blöd gesagt, halt irgendwie eine ganz kleine Agentur, die vielleicht nicht so bekannt ist, wo man aber sagt, hey, das ist genau das, was ich machen will. Würdest du dazu raten, zu sagen, geh doch, wenn du die Zusage hast, nimm einen großen Kunden mal mit, weil dann weiß man, hey, wie schon gesagt, das ist einfach auch wie so ein Qualitätsmerkmal ist, wo man sagt, hey, okay, der kann was.
Ja, ich würde sagen, das hängt vom Freelancer ab, oder? Also ob derjenige irgendwie Karriere motiviert ist und irgendwie groß rauskommen will oder ob jemand Freelancer geworden ist, um das zu tun, worauf er Lust hat. Je nachdem. Also ich kenne viele Freelancer, die tatsächlich als Freelancer angefangen haben, um wirklich von überall arbeiten zu können, sich die Projekte aussuchen können. Und derjenige würde wahrscheinlich ohne zu fragen einfach das Projekt nehmen, was ihm mehr Spaß machen würde. Es gibt andererseits andere, die irgendwie bekannt werden möchten und gerne weiterhin für große Kunden und Konzerne arbeiten will. Und da würde ich auf jeden Fall raten, ja, nimm den großen Kunden mit. Senkt, ja, ist eine Charakter.
Aber wird bei euch, jetzt, hast du ja vorhin auch schon gesagt, jetzt nicht irgendwie übermäßig gewichtet, dass man sagt, hast du ja vorhin schon gesagt, eigentlich geht es eher darum, hey, wie arbeitet der, was ist das für ein Typ, passt der dazu?
Genau. Ja, du hast ja gesagt, dass große Agenturen wichtig sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur die großen international, sondern gute. Also es gibt ja auch kleine Agenturen, die wirklich super hochqualitative Arbeiten liefern. Und die kennt man einfach und weiß, ja, der hat wirklich super Projekte wahrscheinlich gemacht in den letzten Jahren. Und bei uns ist es eher wichtig, dass man keine Angst hat vor komplexen Aufgaben, weil viele Sachen sind tatsächlich sehr kompliziert und aufwendig. Es ist wie Brainwork, auch für die Designer. Und darauf achtet man mehr, ob derjenige Spaß hat an Tech-Themen, begeistert ist über Innovationen. Also ist für uns jetzt speziell, ist das wichtiger zu sehen, ob jemand sich weiterentwickeln will, lernen will. Lernen ist bei uns auch so ein Thema, da setzt man viel Wert drauf, dass die Leute sich tatsächlich weiterbilden können bei uns. Also da schaut man, dass jemand neugierig ist, aufgeweckt, offen, Innovationen mag, Technologie, Artificial Intelligence, sich gerne weiterbildet und weiterliest. Also das ist so bei uns das Wichtigere, sage ich mal.
Ja, das hat man ja vorhin auch schon so ein bisschen rausgehört. So, wenn es um das ganze Thema Portfolio geht, ist es ja, ich meine, man schickt es als erstes hin, es ist auf jeden Fall irgendwie sowas wie ein Türöffner. Wie ist es denn bei euch dann direkt im Prozess, angenommen, der Kandidat bekommt irgendwie vielleicht ein erstes Telefoninterview oder dann ein persönliches Kennenlernen, wird eingeladen. Spielt bei euch da dann, also nehmt ihr das Portfolio dann auch nochmal her, da irgendwie detailliert über die Dinge zu sprechen, oder ist es dann so, hey, lass mal nicht nur noch über das Portfolio sprechen, sondern auch einfach über andere Themen?
Mhm. Also bei uns ist der Prozess ein bisschen lang. Bei uns ist ja müsste man mehrere Interviews durchführen. Das erste wäre mit mir. Und dadurch, wahrscheinlich, dass ich Designerin bin, finde ich das Portfolio extrem interessant. Nichtsdestotrotz versuche ich da nicht zu tief reinzugehen, weil derjenige auch später im Designteam schon wieder alles präsentieren muss. Ich mache das eher so, dass ich sage, ja, erzähl mir was über deine Lieblingsprojekte oder welche würdest du da am liebsten was darüber erzählen. Und da merke ich schon, wie sehr der oder diejenige damit beschäftigt war, ja, wie tief man gegangen ist, wie die Begeisterung ist. Also es ist immer ein Plus, wenn man merkt, dass derjenige für seinen Job brennt und seine Aufgaben geliebt hat. Aber es ist sehr wichtig, das Portfolio gut präsentieren zu können. Das zeigt nicht nur Präsentationsskills, sondern auch, wie gut man das Projekt verstanden hat und wie sehr man seinen Job mag. Also das hört man ganz klar raus bei der Präsentation, ob jemand so kleinlaut irgendwie 2, 3 Sätze sagt oder doch das und das erzählt und das war toll und da haben wir doch das noch gewonnen. Und das merkt man sofort. Also das Portfolio präsentieren
ist sehr, ich glaube, das ist dann auch, sag ich mal, eine gute Möglichkeit, zum Beispiel für Leute, die sehr viele so NDA-Themen haben etc., die man vielleicht nicht verschicken kann, aber wo man dann wenigstens sagen kann, hey, okay, ich habe jetzt hier für einen Kunden aus dem und dem Bereich hier eine, weiß ich nicht, an dem Interface für ein medizinisches Gerät beispielsweise gearbeitet. Aber in einem persönlichen Gespräch bringe ich das mit, kann ich euch eine Präsentation dazu geben. Ich darf es euch halt aber leider nicht aushändigen zum Beispiel. Gibt's da, zumindest habe ich da die Erfahrung gemacht, dass es da den einen oder anderen gibt, der das so handhaben darf, einfach aufgrund der Verschwiegenheitsklauseln.
Mhm. Ja, viele verschicken ja auch PDFs mit Passwortschutz oder ihre Webseiten mit Passwortschutz. Da bin ich überfragt, wie es rechtlich ist, ob es tatsächlich immer noch nicht die Datenschutzrichtlinien verstößt. Aber es ist eine Art und Weise, es tatsächlich nicht so öffentlich zu präsentieren, was eigentlich das Hauptanliegen ist bei den meisten Firmen, dass man das nicht auf seiner Webseite packt als eigenes Projekt.
Könntest du mir nochmal jetzt so aus dem Stegreif zusammenfassen, was für dich bzw. für euch jetzt aus Futurize-Perspektive so die drei Schlüsselpunkte sind, wo man sagt, hey, das macht ein Portfolio für uns, das macht den Bewerber besonders oder das macht ein Portfolio besonders?
Drei. Ja, also es sollte zum einen ja designtechnisch rausspringen, sag ich mal, dass man sofort dieses Designverständnis spürt. Es ist jetzt schwer zu definieren, was es genau bedeutet. Das ist wirklich auch Geschmackssache. Aber es gibt Portfolios tatsächlich, wo man einfach nur auf Öffnen klickt und schon auf den ersten 2 Seiten sagt, ja, das passt. Zweite wäre auch wahrscheinlich die Persönlichkeit, dass man merkt, wer dahinter steht, was die persönlichen Interessen sind. Und als drittes beim Portfolio, ja, für uns jetzt speziell tatsächlich die Komplexität der Projekte und die Leidenschaft, die man gegenüber technischen Themen verspürt, dass man das auch
kommuniziert,
irgendwie rüberbringt.
Okay, also dann so, genau. Wie gut auch einfach so der Projektfit ist von den bisherigen Projekten zu dem, was auch das Unternehmen halt selbst dann macht an Projekten.
Mhm. Also genau, dadurch, dass wir so viel mit Innovationsthemen zu tun haben, ist es gut, wenn derjenige auch sehr dran interessiert ist.
Cool. Ja, das würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort, Leute. Also wer irgendwie mit seinem Portfolio nochmal überarbeiten will oder vielleicht sogar ein ganz neues machen will, habt jetzt auf jeden Fall vielleicht einige Punkte, so die von uns mitbekommen. Vielen, vielen Dank an dich, Irina, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, sehr du hast gerne. Viel zu tun momentan. Dementsprechend schätze ich es umso mehr, dass du hier warst. Und vielen Dank.
Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. War das erste Mal.
Ja, aber dafür sehr, 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 sehr gut gemacht. Also vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.